Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, liebe Zuschauer. Meine Gäste, als da sind im Studio, Konstanze Kurz ist bei uns, die Sprecherin des Chaos Computer Club. Ulrich Kelber ist Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Und per Skype zugeschaltet Professor Alexander Kekulé, Virologe der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Und Florian Kutzner, Sozialpsychologe an der Universität in Heidelberg. Am Anfang stelle ich Ihnen allen die gleiche Frage, beginne mit Frau Kurz. Werden Sie die App runterladen oder haben Sie sie vielleicht schon runtergeladen? Ich glaube, jetzt gab es gerade eine Eilmeldung. Bereits 1 Million in Deutschland haben sich diese Corona-App besorgt. Werden Sie das auch machen? Dürfen Sie auch mit einem Satz noch begründen, müssen nicht nur Ja oder Nein antworten?
Nein, ich habe das bisher nicht getan. Ich gehöre weder zu den Nutzern von einem iPhone, noch habe ich einen Google-Account. Und das ist ja die Bedingung. Es gibt also schon noch einige Menschen, die andere Betriebssysteme nutzen oder diese spezielle App jetzt noch nicht runterladen können.
Herr Kelber, benutzen Sie als zuständiger Bundesbeauftragter für den Datenschutz diese App? Halten Sie sie für sicher genug?
Ich habe sie am frühen Morgen auf mein privates Handy installiert. Ich glaube, es spricht aus Datenschutzgründen nichts dagegen, sie zu installieren. Allerdings ist auch immer noch was zu verbessern.
Herr Kekulé, werden Sie denn die Corona-App nutzen?
Ich werde sie mir auf jeden Fall installieren. Ich bin immer interessiert an neuer Technik und natürlich neugierig, was die App so macht und wie sie sich bedienen lässt.
Herr Kutzner, wie neugierig sind Sie? Benutzen Sie die Corona-App?
Ich bin sehr neugierig. Ich habe sie auch heute vor dem Frühstück schon runtergeladen, mit den ersten Hürden gekämpft. Aber sie macht sehr viel Sinn für mich. Und genau.
Liebe Zuschauer, bevor wir hier so richtig loslegen, vorab ein kurzer Film, was wir über die Corona-App wissen sollten und wissen müssen.
Die Tracing-App der Bundesregierung basiert auf freiwilliger Nutzung und soll dabei helfen, Kontakte von Infizierten schneller nachzuverfolgen. Dazu erfasst die App via Bluetooth andere Smartphones in der Nähe, auf denen die App auch installiert ist. Die Geräte tauschen untereinander anonymisierte Zahlencodes aus, sogenannte Kurzzeit-Identifikationsnummern, die sich häufig ändern und so keinen direkten Rückschluss auf den Handynutzer zulassen. Ist ein Anwender positiv auf das Coronavirus getestet und hat das aktiv in die App eingegeben, werden über einen Server alle näheren Kontaktpersonen benachrichtigt, die ebenfalls die App installiert haben. Um Missbrauch zu verhindern, muss der Infizierte einen QR-Code des Gesundheitsamtes einscannen. Die anonymisierten Kontaktdaten werden nicht zentral gespeichert, sondern dezentral auf den jeweiligen Smartphones. Außerdem soll die App keine Geodaten auswerten. Befürchtungen, es könnten etwa Bewegungsprofile erstellt werden, sollen dadurch entkräftet werden.
Ja, soweit, so gut. So soll diese Tracing-App funktionieren. Wird sie, Frau Kurz, ihren Zweck erfüllen? Was glauben Sie?
Ich bin zum einen zufrieden darüber, dass es doch ein relativ transparenter Prozess war, dass wir eine Freiwilligkeit haben, dass wir einen dezentralen Ansatz haben. Aber ich befürchte ganz praktisch, dass wir die hohen Millionenzahlen nicht erreichen werden, die wir benötigen, um aus medizinischer Sicht da ein sinnvolles Ergebnis zu bekommen. Also in der Praxis werden wir wahrscheinlich, wie viele andere Länder, sehr viel geringere Downloadzahlen haben, als wir brauchen.
Was sie gebracht hat, wird ja tatsächlich erst die Zukunft zeigen. Das hängt von der Zahl der Nutzer ab. Das hängt auch davon ab, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. Aber auch aus Sicht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz, ist das eine gute Idee, das jetzt zu installieren? Schafft das auch genügend Vertrauen in der Bevölkerung, mit einer solchen App ja eine Pandemie, wenn schon nicht einzudämmen, wenn sie da ist, aber zumindest die zweite Welle zu verhindern?
Vertrauen ist das Schlüsselwort, auch das Schlüsselelement. Die Bürgerinnen und Bürger müssen Vertrauen darin haben, dass eine solche App etwas bringt und dass sie datenschutzkonform ausgelegt, also ihre Privatsphäre schützt. Das Zweite wissen wir. Das Erste haben wir allerdings auch uns anschauen müssen, weil eine Voraussetzung dafür, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten überhaupt zulässig ist, ist die Geeignetheit der Maßnahme. Wäre offensichtlich, dass kein Beitrag geleistet werden kann, wäre es auf jeden Fall unverhältnismäßig. Da sind wir nach Auswertung der uns zur Verfügung stehenden Quellen nicht zu diesem Ergebnis gekommen, dass es offensichtlich ungeeignet ist. Aber die Evaluation davon, die muss stattfinden, auch in einem nahen Zeitpunkt, weil ansonsten tatsächlich die App nicht weiter betrieben werden könnte.
Also auch der kritische Blick des Bundesbeauftragten für den Datenschutz sagt, dass da nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen worden ist, zumindest mit dem, was wir bisher da zur Verfügung haben. Herr Kekulé, es ist ja bekannt, kein Geheimnis, dass Sie dieser Tracing-App, dieser Corona-App sehr kritisch gegenüberstehen. Sie war ja eigentlich schon für Ostern geplant, also vor etwa 8 Wochen sollte sie schon installiert werden. Wäre es in Anbetracht der damaligen Situation und dem Stand der Pandemie damals sinnvoller gewesen, da viel früher einzusteigen?
Naja, es wäre natürlich wunderbar, wenn wir etwas hätten, was die Gesundheitsbehörden unterstützt bei der Aufklärung der Infektionsketten. Das Problem bei diesem Virus ist ja, dass Menschen schon ansteckend sind, bevor sie Symptome haben. Und in dieser Situation wäre es natürlich sinnvoll, wenn man dann rückwirkend feststellen könnte, mit wem hat jemand Kontakt gehabt, der dann schließlich positiv getestet wurde. Es ist nur so, dass das sowohl technisch eine komplizierte Sache ist, als auch epidemiologisch nicht ganz einfach ist, festzustellen, welche Art von Kontakten ist denn nun ein Risikokontakt. Und beides ist bisher meines Erachtens noch nicht gelöst. Ich bin grundsätzlich nicht dagegen, das mit so einer App mal zu versuchen. Und es ist auch gut, dass die jetzt installiert ist und letztlich, wenn ich das richtig verstehe, als so eine Art Probebetrieb gilt. Aber bis jetzt hat sie noch nicht bewiesen, dass sie das hält, was sie verspricht.
Herr Kutzner, es ist ja immer das Timing auch wichtig. Wann kommt eine solche App, um eben, oder wie man damit dann mit der Corona-Pandemie umgeht? Hilft sie, schafft sie Vertrauen? Es gibt noch andere Aspekte. Jetzt haben wir ja so das Gefühl, dass diese Pandemie etwas abebbt und das Bedrohungsgefühl auch bei den Menschen zurückgeht. Brauchen wir diese App trotzdem? Schafft sie Vertrauen? Schafft sie Sicherheit?
Also erstmal glaube ich, ist es eine relativ gute Situation gerade. Die Bedrohung ebbt ab und unsere Modelle sagen ja schon, dass die Bereitschaft zu handeln dann bei so einem Mittelmaß an Bedrohung am höchsten ist. Also weder in einer akuten Krisensituation noch ohne Bedrohungswahrnehmung. Und unter Umständen sind wir gerade in so einer Phase mit einer zweiten Welle, die irgendwann bevorsteht. Das Zweite ist natürlich das Vertrauen, und da stimme ich völlig zu, das Vertrauen vor allem darin, dass die App auch etwas bringt hinsichtlich des Ziels, die Infektionsketten zu brechen, ist extrem wichtig. Da bin ich im Moment so etwas skeptisch. Es steht ja immer noch irgendwie die 60% der Bevölkerung aus den Science-Publikationen im Raum, die noch nie so richtig entkräftet wurde.
Herr Kekulé, wenn man jetzt ansieht, der Lockdown wird beendet, das Leben fährt langsam wieder hoch. Könnte es trotzdem sein, dass wir uns da noch in falscher Sicherheit wiegen? Und welche Rolle könnte dabei die Corona-App spielen, um diese Sicherheit bei den Menschen herzustellen, aber auch objektiv herzustellen, dass eben keine zweite Pandemiewelle kommt?
Wir haben da mehrere Probleme im Moment. Das eine ist ganz praktisch gesehen, diese App ist ein Prototyp. Softwareentwickler sagen da, die wird nach dem Bananenprinzip ausgeliefert, grün ausgeliefert und beim Kunden lässt man es reifen. Das wäre im Prinzip nicht so schlimm, das machen viele so. Wir sind aber jetzt in der Situation, dass wir sehr wenig Fallzahlen haben. Und das, was wir eigentlich wissen müssen, ist, ob die App auch richtige Alarme gibt, ob sie zu viel Alarm gibt, viele Fehlalarme, davon gehe ich leider aus nach der jetzigen technischen Situation. Und ob sie vielleicht wichtige Kontakte, die gefährlich sein können, gar nicht detektiert. Das kann man nur feststellen, wenn man genug Infektionen hat. Und diese sehr, sehr niedrige Infektionsrate, die wir im Moment haben, die ja zusätzlich verursacht ist, hauptsächlich durch Ausbrüche, beispielsweise in Altersheimen und in Arbeitsumgebungen, bestimmte Situationen. Sie kennen die ganzen Beispiele, die wir in Deutschland haben. Das ist nicht das, was die App eigentlich feststellen soll. Sondern die App soll ja zufällige Begegnungen außerhalb von Arbeitssituationen, außerhalb von Heimen oder Krankenhäusern feststellen. Und das können wir im Moment kaum testen, weil wir viel zu wenig Fälle haben. Drum ist es schade, dass sie so spät ausgeliefert wurde. Aber ich sehe eigentlich das größere Problem, ganz ehrlich gesagt, bei dem politischen Versprechen, das damit verbunden ist. Wenn man sagen würde, wir haben da so eine App, die probieren wir jetzt mal aus und vielleicht schalten wir sie dann im Herbst scharf, wenn es wieder mehr Fälle gibt, dann wäre das objektiv, glaube ich, richtiger. Was aber gesagt wird und jetzt auch aktuell heute in der Pressekonferenz verkündet wurde, ist, dass diese App jetzt und hier und heute mehr Sicherheit schafft. Ich habe die Befürchtung, dass die Menschen dann ihren Freiheitsdrang, den sie ja haben natürlich, jetzt gerade im Sommer insofern ausleben, als sie sagen, naja, ich habe ja die App, die wird mich irgendwie beschützen. Zumindest sagen das die Ministerien so. Und dass sie dadurch höhere Risiken eingehen. Soweit ist die App noch lange nicht. Wir können gerne über die technischen Probleme sprechen. Aber zusammengefasst ist sie epidemiologisch nicht in der Situation, dass sie wirklich Risiken rechtzeitig erkennen kann. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sie den Gesundheitsämtern zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel helfen wird.
Also würde ich jetzt mal, Frau Kurz, meine Frage an Ulrich Kälber noch mal revidieren. Wird vielleicht doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Ist das eine Überreaktion, diese Corona-App zum jetzigen Zeitpunkt?
Also mein Eindruck war schon, dass heute bei der Präsentation auch ein bisschen tief gestapelt wurde, in dem Sinne, dass nicht behauptet wurde, es sei jetzt ein Allheilmittel. Mein Eindruck ist aber dennoch, dass natürlich die ganze Angstsituation sich abschwächt. Und auch nach den Umfragen, die Deutschen sind ja auch sehr viel befragt worden, wann sie diese App downloaden würden, war die Angst ein wesentlicher Treiber. Also es wird sicherlich eine Menge Menschen geben, die es gar nicht mehr für nötig halten. Und die Zahlen sind ja tatsächlich jetzt auch geringer geworden. Dass da viel Technik Hoffnung drin steckt, ist klar. Die wird die Technik sicherlich auch nicht erfüllen. Mhm. Sie wurde aber auch immer nur als eine Art Puzzlestein angekündigt. Ich glaube, die Art, wie sie jetzt auch technisch gebaut ist, ist zumindest auch mit der vorangegangenen Situation der Diskussion, ist erstmal richtig.
Also das war besser Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Ich finde, sie waren nicht wirklich langsam. Man muss mal den Zeitpunkt sehen, wo sich die Bundesregierung endlich entschlossen hat, den dezentralen Ansatz zu fahren. Mhm. Und dann war eigentlich die Entwicklung gar nicht so langsam. Man muss schon beachten, hier geht es ja nicht nur um Datenschutz, sondern auch um IT-Sicherheit. Und da braucht man schon einen Moment. Und insgesamt ist dann die Anzahl von wenigen Wochen gering.
Das heißt, der Bundesgesundheitsminister befand sich ja ständig auf dem Rückzug. Er hat ja ursprünglich das zentral speichern wollen. Auch die Frage, ob das Pflicht ist oder nicht, wurde ja noch auch inwieweit man zum Beispiel Bewegungsprofile verfolgen kann. Das hat ja alles eine Rolle gespielt.
Er ist halt sehr spät auf diesen dezentralen Zug aufgestiegen und letztlich auch nur durch den Druck der beiden großen Anbieter Apple und Google. Hier sieht man ja natürlich sehr stark die Abhängigkeit, in die sich die Politik da begeben hat. Aber die Freiwilligkeit wird sicherlich auch noch in Zukunft ein Thema.
Sie sprechen da die Schnittstelle an, die ja Google und Apple beherrschen. In dem Fall aber ein positiver Aspekt, glaube ich.
Apple und Google haben einfach den dezentralen Ansatz unterstützt. Was die Politik getan hätte, wenn das andersrum gewesen wäre und Google und Apple gesagt hätten, nee, wir machen nur zentral, dann hätten wir ziemlich alt ausgesehen allesamt. Und wir sehen natürlich diese starke Abhängigkeit jetzt.
Herr Kälber, was Professor Kikkoli gerade gesagt hat mit dem Bananenprinzip, grün wird es ausgeliefert und beim Kunde reift es dann. Kann man das bei der Corona-App tatsächlich sagen? Ich glaube, Sie haben ja auch das Recht, sich ständig Bericht erstatten zu lassen, wie sich das Ganze entwickelt. Ist das tatsächlich so, dass man möglicherweise, also man könnte ja auch sagen, learning by doing, in der Praxis bewährt es sich dann oder eben nicht?
Ich würde es schon ein bisschen differenzierter sehen. Die Software selber, das Bundesamt für die Sicherheit in Informationstechnik auf die Sicherheit überprüft, haben wir auf den Datenschutz, die macht einen ordentlichen Eindruck. Die muss nicht beim Kunden reifen, sonst hätten wir sie auch nicht zulassen können. Die Frage ist, haben wir alle epidemiologischen Einsichten, um wirklich sagen zu können, was passiert? Und wenn man die Virologen fragt und sagen, sind die Erkenntnisse, die wir bei anderen Coronaviren haben, von Influenzaviren 1:1 übertragbar, sagen sie, wissen wir nicht. So, und da ist das natürlich genauso wie andere Maßnahmen, auch vom Gesundheitsamt oder ähnliche, also analoge Maßnahmen, noch etwas, wo man einen Näherungsprozess macht. Davon wird die App sicherlich keine Ausnahme sein. Aber das ist auch nicht das, was wir als Geeignetheitsmaßstab angelegt haben. Also wenn ich zum Gesundheitsamt gehe, übersehe ich Kontakte. Und in manchen Angelegenheiten wird vielleicht jemand alarmiert, bei dem es gar keine Infektion gegeben hat. Und das Gleiche macht die App auch. Ich muss an die App keine höheren Ansprüche stellen, wenn ich sie als ein Baustein, als ein digitales Werkzeug verstehe und nicht als das Allheilmittel. Und dann werden wir alle vielleicht auch eine entspanntere Diskussion führen.
Jetzt gehört ja, die Eigenschaft dieser App ist, wir haben es in dem Film gerade gesehen, ist ja, dass die Daten vollständig anonymisiert sind. Es ist auf freiwilliger Basis. Es darf kein sozialer Druck ausgeübt werden, Herr Kutzner. Jetzt ist die Frage, wie ist das in der Praxis? Es gibt ja von einigen, also auch von Parteien im Bundestag, das sind die Grünen und die Linken, die fordern jetzt auch eine gesetzliche Grundlage für die Einführung dieser App, um auszuschließen, dass jemand gezwungen wird vom Arbeitgeber oder jemand anderen diese App runterzuladen. Ist das notwendig oder glauben Sie, dass die Bevölkerung genügend Vertrauen hat, dass wenn zugesichert wird, diese App bleibt freiwillig, es wird kein Druck ausgeübt, dass das genügt?
Mein Eindruck ist, die Unsicherheit besteht weiter, dass das nicht irgendwann kommen wird. Ich halte auch die Entscheidung für sehr richtig, das ausschließlich freiwillig zu machen. Denn wir wollen ja nicht nur, dass die Bürger die App einmal installieren. Wir wollen ja auch mehr von ihnen. Sie müssen ja positive Testresultate mitteilen. Und sie müssen unter Umständen, wenn sie eine Warnmeldung bekommen, sich testen lassen. Und dafür brauche ich Kooperation. Und die bekomme ich, glaube ich, nur, wenn ich ganz offen und ehrlich auf Augenhöhe kommuniziere, was Sache ist. Ja? Und da ist Freiwilligkeit, glaube ich, der einzige Weg.
Herr Kekulé, jetzt hat, wir haben es schon kurz angesprochen, ja, diese App ja durchaus kann ja auch Fehler verursachen. Also wenn man jetzt zwar nahe zusammensteht, aber jeder hat die in der hinteren Hosentasche das Handy, kann ja Bluetooth möglicherweise das falsche Signal sehen. Es gibt ja die Fehlerhaftigkeit positiv und es gibt die Fehlerhaftigkeit negativ, also unter negativ ist gemeint, dass die Gefahr unterschätzt wird, die Bluetooth übermittelt, und bei fehlerhaft positiv heißt, die Gefahr wird überschätzt. Das sind ja beides Fehlermeldungen, die möglicherweise zu Fehlreaktionen führen. Was bedeutet das eigentlich dann für die Praxis, wenn da doch relativ viele Fehler auftreten würden?
Na, das muss man von zwei Seiten betrachten. Das eine ist, wie Sie richtig sagen, die Frage positive Falschmeldung, also Fehlalarm sozusagen. Ein Fehlalarm würde dann ausgelöst werden, wenn zwei Leute zwar nach diesen technischen Kriterien einen gefährlichen Kontakt miteinander hatten, aber zum Beispiel der eine einen Mundschutz auf hatte oder dazwischen eine Plexiglasscheibe war, die die App nicht detektiert, oder die beiden zum Beispiel Rücken an Rücken saßen auf einer Bank und gar nicht sich ins Gesicht geschaut haben und beide im Freien waren. Das kann die App ja gar nicht feststellen. Dann würde falsch ein positiver Alarm ausgelöst, auch bei Leuten, die zum Beispiel in einer Schlange zusammenstanden. Ich erwarte, dass solche falsch-positiven Alarme häufig in Situationen sind, wo eine Person mit vielen anderen Kontakt hat, zum Beispiel jemand an der Registrierkasse oder auch ein Arzt zum Beispiel, der viele Patienten sieht. Das sind ja oft speziell geschützte Kontakte, aber da kann die App im Gegensatz zu einem Beamten des Gesundheitsamts, eines Mitarbeiters des Gesundheitsamts, kann die App eben keine Feststellung treffen. Und ein falsch negativer Kontakt, naja, es ist so, die App ist meines Wissens im Moment so eingestellt, dass sie 15 Minuten unter 1,5 Meter quasi detektiert. Das ist immer mal ein bisschen variiert worden, aber es geht um Abstand und Zeit. Und falls sie das richtig machen sollte, da gibt es ganz viele technische Probleme, die so halb gelöst sind, sage ich mal, aber die halte ich für lösbar. Da ist es natürlich so, wenn Ihnen ganz kurz jemand ins Gesicht hustet, und Sie gehen dann wieder auseinander, dann stellt die App gar nichts fest. Aber da würden Sie sich natürlich bei einer Befragung durch das Gesundheitsamt, also bei einer klassischen Nachverfolgung, würden Sie sich wahrscheinlich sehr wohl daran erinnern, wenn Ihnen jemand ins Gesicht gehustet hat. Und das würde die App aber nicht feststellen, weil es zu kurz war. Der Hintergrund ist, wir haben zwei verschiedene Arten von Infektionswegen, von denen wir inzwischen sehr genau wissen, dass sie beide eine große Rolle spielen. Das eine ist eben die Tröpfcheninfektion, wenn der eine den anderen face-to-face zum Beispiel anhustet oder anspricht. Und das andere ist die Infektion über Aerosole. Da wissen wir in letzter Zeit, dass in geschlossenen Räumen durchaus auch auf größere Distanz, 2, 3, 4 Meter, es zu Infektionen kommt, wenn keine Luftbewegung da ist und der Raum relativ eng ist. Und die App macht so eine Art Mischung aus beiden. Die sagt Abstand und Zeit, aber das ist in der Praxis, sind es zwei verschiedene Infektionswege, und deshalb glaube ich, dass es zu Fehlalarmen kommt. Auf der anderen Seite ist die Signalisierung. Die Gesundheitsbehörden brauchen ja, und da muss man sich erinnern, was eigentlich der Grund war, warum wir die App haben wollten oder haben sollten. Die Gesundheitsämter sind zum Teil überlastet mit der Nachverfolgung. Das waren sie schon, wo wir relativ wenig Fälle noch hatten, weil das einfach sehr schwierig ist. Ein Kontakt kann 50 Personen gesehen haben, ein positiver kann 50 Personen gesehen haben, die müssen dann alle nachverfolgt werden, die haben wiederum andere gesehen, und die Gesundheitsämter sind damit überlastet. Und diese Überlastung ist der Grund, warum wir zum Beispiel so einen Lockdown gebraucht haben. Ich sehe nicht, wie die App durch zusätzliche Meldungen im Grunde genommen diese Überlastung abschaffen kann, weil das Gesundheitsamt weiß ja nicht, welche der potenziellen Kontaktpersonen diese App haben. Wenn sie sie haben, weiß das Gesundheitsamt nicht, ob es einen Alarm gegeben hat, und weiß auch nicht, ob derjenige dann zum Beispiel sich beim Gesundheitsamt gemeldet hat oder vielleicht seit 2 Wochen in Quarantäne ist und so weiter. Das heißt, sie müssen jeden Einzelnen wie bisher 100% nachverfolgen, und zusätzlich kriegen sie falsch-positive, falsch-negative und vielleicht noch ein paar richtige Alarme durch natürlich die App. Ich glaube, dass der ursprüngliche Zweck des Gesundheitsamts, was hier der limitierende Faktor für uns alle ist, zu entlasten, der wird auf absehbare Zeit von dieser App nicht erfüllt werden.
Ich werde auf den Aspekt gleich nochmal zurückkommen, Frau Kurz. Der digitale Übertragungsweg, von dem wir reden, ist das sogenannte Bluetooth. Ganz offensichtlich ist es aber doch nicht so in der Lage, eine einigermaßen belastbare Informationen über mögliche Infektionen, über mögliche Gefahren, über mögliche Ansteckung zu transportieren über die Tracing-App, die wir gerade gesehen haben, über die Server, dass man sich da miteinander anonym verbinden kann.
Das ist richtig. Die Technik ist dafür auch nicht gebaut. In diesem Maße, wie wir es jetzt haben, dass es also wirklich millionenfach benutzt wird, wird es auch das erste Mal verwendet. Und wir kennen in kleineren Beispielen, die teilweise auch Jahre zurückreichen, die hohen Fehlerquoten, die sich ergeben. Auch durch Reflexionen der Signale und so weiter. Man kann da technisch noch ein paar Parameter ändern, wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat. Aber wir führen diese Diskussion über die App sicherlich auch nicht unbedingt für die nächsten 2 Wochen, sondern wenn wir mehr Wellen haben oder andere Pandemien, werden wir auf solche Konstrukte wie die App sicherlich zurückgreifen. Insofern sehe ich die Diskussion auch gar nicht so sehr in dem Aspekt dieser jetzigen Pandemie zu dem Zeitpunkt, wo wir als Deutsche jetzt sind, sondern in einem größeren Rahmen.
Also als Prävention für eine denkbare zweite Pandemiewelle.
Ich würde nicht unter Präventionsgesichtspunkten sehen, sondern tatsächlich wie so eine Art Puzzlestück in einem ganzen Rahmen von verschiedenen Maßnahmen. Vor allen Dingen, wenn man ein paar Auswertung machen kann, nach ein paar Wochen oder sogar Monaten. Oder wenn man vergleichen kann mit anderen Tracing-Apps, die es ja weltweit gibt und die ein bisschen unterschiedliche Techniken benutzen, kann man da sicherlich sinnvolle Daten rausgewinnen.
Ist das ein Schwachpunkt, dass die sehr unterschiedlich sind? Dass man, wenn man jetzt nach Frankreich in Urlaub fährt, ja, sich eigentlich die französische Tracing-App aufladen muss, die allerdings zentral Daten speichert?
Ja, Frankreich hat sich da so ein bisschen ins Abseits gestellt, weil die einen ganz anderen Ansatz fahren. Man muss aber vielleicht nicht unbedingt an europäische Demokratien denken, sondern ruhig mal an Länder, in die man fährt, wo es nicht so demokratisch zugeht, wo man an Flughäfen zu allem Möglichen gezwungen werden könnte. Insofern ist diese ganze Diskussion, die wir führen, um die Art der IT-Sicherheit, des Datenschutzes und der Freiwilligkeit enorm wichtig für diese anderen Länder. Denn was in Europa, in Deutschland, in Frankreich, aber auch in den anderen europäischen Ländern passiert, beobachten andere Länder auch. Und wir sollten und müssen hier ein Vorbild sein. Und wir sind Reiseweltmeister. Das heißt, die Deutschen müssen sich natürlich auch auf andere Länder einstellen. Und wenn dort Zwänge zu Downloads von Apps passieren, würden wir hier ziemlich übel aussehen, wenn wir selber unsere Bürger zwingen würden. Insofern hier vorbildhaft mit einer guten Technik und auch einer guten Gesetzgebung, für die ich mich einsetzen würde, zu handeln, wäre schon ein gutes Vorbild.
Wir werden über die Grenzen von Freiwilligkeit gleich noch sprechen, Herr Kelber. Dass die Gesundheitsämter, die Gesundheitsbehörden da gar nicht involviert sind, also sozusagen in diese App involviert sind, vielleicht ist es auch technisch schwierig, ist das aber ein Nachteil für gute Ergebnisse, auch für den Erfolg? Wäre das technisch machbar oder sehen Sie da als Datenschutzbeauftragter auch Probleme, wenn die Gesundheitsämter da direkt involviert sind in diesen Datenaustausch, in welcher Form auch immer?
Es gäbe sicherlich noch Möglichkeiten, an bestimmten Stellen einzubeziehen, aber in dem Augenblick, wenn man sich entschieden hat, zu Recht entschieden hat, dass diese digitale Unterstützung auf einer pseudonymen Datenbasis basiert, dann ist es natürlich nicht mehr möglich, für das Gesundheitsamt unmittelbar Erkenntnisse zu ziehen, weil sie nicht wissen, welche Person hinter dem einzelnen Ergebnis steht. Die Gesundheitsämter werden natürlich indirekt einbezogen, weil das positive Testergebnis von einer Person, die diese App nutzt, natürlich nicht nur über die App möglichst dann sehr schnell eingespielt wird, damit auch einen gewissen Geschwindigkeitsvorteil erzielen kann, sondern ja auch nochmal an das Gesundheitsamt geht, das natürlich trotzdem an der Stelle befragen wird und dort insbesondere versuchen wird, sehr klar erkennbare Kontaktpersonen ebenfalls zu ermitteln. Deswegen 2 Werkzeuge, die sich nicht vollständig überdecken, aber zusammen vielleicht mehr überdecken als nur ein Instrument.
Wenn Sie noch mal die Datensicherheit ansehen, kann man im Moment vom jetzigen Stand aus, wenn Sie die Corona-App betrachten, wie sie jetzt konfiguriert ist, ist sie zu 100% datensicher oder nur zu 98%? Kann es gar keine 100%ige Sicherheit geben?
Also aus Sicht des Datenschutzes, so bei unserer Formulierung spricht nichts dagegen, sie sich zu installieren. Wir können vollständig das überblicken, was mit der App selber konstruiert wurde, in der App und im Backend. Es wird natürlich Betriebssystemfunktionalitäten von Apple und Google genutzt. Dort ist kein Source Code, nicht die Einbeziehung in der Form offensichtlich. Beide haben in ihren Datenschutzerklärungen sehr deutlich gemacht, dass sie diese Daten in keiner Form nutzen wollen, also an keine Profile anbinden oder Ähnliches mehr. Damit gehen beide Firmen ein hohes Reputationsrisiko ein, wenn sie es doch tun würden. Und übrigens, Datenschutzgrundverordnung sei Dank auch ein hohes finanzielles Risiko. Bei den weltweiten Jahresumsätzen, den Alphabet, also die Google-Mutter und Apple hat, unterhalten wir uns über maximal mögliche Geldbußen zwischen 6 und 11 Milliarden US-Dollar.
Herr Kutzner, diese Corona-App, die hat ja die Funktion gewissermaßen einer Versicherung. Gut, wenn man sie hat, wenn man sie nicht braucht, noch besser. Nur wenn der Versicherungsfall eintritt, wie werden Menschen reagieren? Wie wird der reagieren, der positiv getestet worden ist? Wie werden die reagieren, die über diese anonymisierten Daten erfahren? Ich war mit einem positiv getesteten, ich weiß gar nicht, wer das war, in den letzten ein, zwei Wochen zusammen oder bin ihm möglicherweise ziemlich nahe gekommen. Was macht das mit den Leuten, wenn dann wirklich dieser Versicherungsfall eintritt? Das heißt also, dass tatsächlich die App aktiv wird, weil eine Infektion vorliegt.
Ja, das ist für mich eine der wesentlichen Fragen und da wurde heute in der Pressekonferenz nicht so viel drüber geredet. Ne? An verschiedenen Stellen, der Versicherungsfall sagt entweder ein Alarm oder ich kriege eine positive Diagnose, muss ich aktiv werden und etwas tun. Beide Situationen sind Ausnahmesituationen, emotional. Die machen erstmal Angst und Unsicherheit. Und meine Vorhersage wäre, dass ich da unter Umständen etwas Unterstützung brauche, an die App zu denken, die Dinge, notwendigen Schritte zu tun, einen QR-Code einzuscannen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle schon oft gemacht haben. Da brauche ich Unterstützung. Ja? Und ich möchte noch mal eine Sache aufgreifen, die Herr Kekulé auch gerade gesagt hat, die mir sehr wichtig ist. Also wir sehen bei sehr vielen technologischen Hilfsmitteln etwas, das wir Rebound-Effekte nennen. Also die Tatsache, dass ich eine Technologie einführe und die mir dann eine Sicherheit gibt und ich dann von etwas mehr mache. Etwas Ähnliches würde ich hier auch erwarten. Ne? Wenn Sie sich mal das App anschauen, den Screenshot, der im Moment auf der Homepage steht, gibt unter Umständen ein grünes Kästchen für geringes Risiko aus. Dieses grüne Kästchen ist eigentlich nichts anderes als ein Go-Signal. Das bedeutet, ich habe ein geringes Risiko, es ist nicht so klar für was. Ja, eigentlich natürlich nicht infiziert zu sein, aber das kann unter Umständen falsch interpretiert werden als nicht infiziert zu werden. Und es legt natürlich nahe, dass ich mich an die anderen notwendigen Maßnahmen unter Umständen weniger halten muss. Also diese Art von verhaltensmäßigem Rebound, den muss ich irgendwie kontrollieren und in den Griff kriegen. Ne? Daran schließt sich an, dass die App und die Wirkung der App eigentlich kontinuierlich überprüft werden sollte.
Eine Frage, Herr Kutzner, das bezieht sich ja auch auf andere gesundheitliche Fragen. Wenn jemand erfährt, dass er möglicherweise gesundheitliche Probleme hat, reagieren ja manche auch, indem sie vielleicht versuchen, das erstmal zu ignorieren oder nach Kräften auszusitzen. Gibt es da Erkenntnisse, wie man mit solchen Botschaften, das wären ja dann fast Hiobsbotschaften, umgeht? Denn letztendlich, wenn alles freiwillig ist, kann ich ja, wenn ich eine Information habe, die auch ignorieren, sagen, ich habe zwar einen getroffen, aber wird schon nichts passieren.
Ja, also in einer Situation, wo ich wirklich starke Bedrohung für mich und für meine Lieben wahrnehme, brauche ich die starke Überzeugung, wie bei der App, dass ich etwas an der Hand habe, was ich tun kann, was Sinn macht. Und auch da muss die App natürlich unterstützen. Ja, also es wurde heute in der Pressekonferenz gesagt, dass Empfehlungen gegeben werden für das Gesundheitsverhalten. Und erst auf Nachfrage war rauszukriegen, dass eine der Empfehlungen ist, sich testen zu lassen, wenn die Warnmeldung kommt. Ne? Also das ist eine gute Empfehlung, wahrscheinlich. Aber hier muss die App einfach wirklich Unterstützung leisten, unter Umständen auch proaktiv Telefongespräche anbieten. Ne? Ich gehe da in das Leben von Menschen rein, in Krisensituationen. Und da muss ich Angebote schaffen für.
Herr Kekulé, es geht nicht nur um die... Ja, bitte, Entschuldigung. Herr Kutzner.
Es geht, also die Diskussion bisher, und das ist vielleicht auch gut, so geht um die Technik der App hauptsächlich. Aber eigentlich brauchen wir die Menschen und die Kooperation der Menschen, damit die App auch eine Wirkung entfalten kann. Und ich glaube, darum muss es in nächster Zeit immer mehr gehen.
Herr Kekulé, glauben Sie denn, dass das, das Bewusstsein für die Gefahr von Corona auch noch stärkt, diese App, dass man das dann auch wirklich ernst nimmt, wenn jemand da plötzlich merkt, ich habe ja nie damit gerechnet, angesteckt zu werden, jetzt plötzlich kriege ich eine Information, dass es sein könnte. Wird sich da möglicherweise auch die Einstellung ändern? Wie wichtig ist das, dass man dann auch gleich reagiert und dann auch tatsächlich sagt, ich lasse mich jetzt testen?
Ich glaube, das ist genau das Problem. Also wir haben das technische Problem und wir haben das Problem auf der Alarmierungsseite. Was passiert, wenn jemand positiv gemeldet ist? Sie kriegen dann so einen Alarm auf Ihr Handy, der heißt, Sie hatten Kontakt mit jemandem, der Corona-positiv war, wahrscheinlich. Und es ist so, dass das normale Vorgehen bisher ja so ist, dass man dann in Quarantäne kommt für 14 Tage und zwar mit gutem Grund. Der Grund ist der, dass wir ja ganz oft Menschen haben, die erst kürzlich Kontakt hatten und die im Test noch gar nicht positiv sind. Das heißt, sofort zum Test zu gehen und zu sagen, wenn der negativ ist, ist alles wieder gut. Das ist so eine Assoziation, die falsch ist. Das Gesundheitsamt würde einen identifizierten Kontakt in Quarantäne weisen. Da gibt es echte Quarantäneanweisungen. Wenn man sich dagegen widersetzt, kostet es Strafe. Und das Gesundheitsamt überprüft es auch. Auch bei der häuslichen Quarantäne rufen die mal an und checken, ob man wirklich zu Hause geblieben ist. Jetzt stellen Sie sich vor, das Gleiche passiert mit der App. Die App sagt jetzt, Achtung, du hattest Kontakt. Jetzt sind Sie morgen einer der wenigen, die gebucht sind, vielleicht auf einen der Flüge nach Mallorca. Das heißt, Sie dürfen sich nicht ins Flugzeug setzen. Sie müssen zu Hause bleiben für 2 Wochen. Vielleicht sind Sie auch seit kurzem wieder an Ihrem Arbeitsplatz zurück und freuen sich, dass Sie endlich wieder arbeiten dürfen. Oder Sie haben einen anderen wichtigen Termin, der kann auch privat sein. Die App sagt Ihnen, nein, geh für 2 Wochen nach Hause, bleibe dort. Was machen Sie damit? Die Frage ist, es ist ja anonym und persönlich. Wie reagieren Sie auf diese Meldung? Und da kommt es sehr darauf an, was bis zu dem Zeitpunkt die App leistet. Weil wenn die App viele falsche Alarme gibt, dann werden die Menschen das natürlich wissen. Und wenn meine Befürchtung hier eintritt, wird dann bekannt sein, dass das nicht immer heißt, dass man wirklich echt in Gefahr ist. Dann haben Sie also die Situation, dass Sie wegen einer anonymen Mitteilung Ihres Handys 2 Wochen zu Hause bleiben sollen oder sich testen lassen. Aber dann sind Sie registriert beim Arzt und dann sagt Ihnen das Gesundheitsamt möglicherweise, du musst 2 Wochen zu Hause bleiben, wenn deine App positiv war. Ich glaube, das ist eine ganz schwierige Sache und ich darf berichten, dass in Singapur, wo man eine ähnliche, allerdings deutlich schlechtere App hatte, die dort nicht funktioniert hatte, das ein Riesenchaos gegeben hat. Die einen haben gedacht, sie sind in Sicherheit und haben quasi gedacht, solange da grün ist auf meinem Handy, es war auch so eine Art Ampelsystem, ist alles in Ordnung. Die anderen waren total verunsichert durch irgendwelche Warnungen und das Ganze hat auch zu sozialen Schwierigkeiten geführt. Ich rede jetzt nicht über den Datenschutz, sondern einfach nur die Seite der Alarmierung. Lassen Sie mich eine Sache ergänzen, weil die Frau Kurz vorhin was Technisches gesagt hat, um das Kapitel Technik abzuschließen, damit das wirklich jeder versteht. Es ist so, dass wir diese verschiedenen Varianten, ob das Handy vorne oder hinten ist, in der Tasche getragen wird von Damen oder vielleicht in der Brusttasche von Herren oder ähnliches. Diese ganzen Dinge, die kann man statistisch rausmändeln, wenn man ganz viele einzelne Signale sendet. Also wenn die App ganz oft abfragt, wo sind die anderen? Wenn sie sehr oft abfragt, haben sie ein besseres technisches Ergebnis. Sie verbrauchen aber die Batterie. Und deshalb muss man einen Mittelwert finden. Nach der offiziellen Spezififikation wird jetzt alle 5 Minuten, also mindestens alle 5 Minuten getestet. Wenn Sie das machen, ist die Messung aber technisch so ungenau, dass wir quasi auf der Balance zwischen Präzision der Messung und Batterieverbrauch möglicherweise feststellen, es kann sein, dass wir das in 3 Monaten genau wissen, dass diese Bluetooth-Spezifikation, die jetzt technischer Standard ist, das nicht kann. Die nächste Spezifikation, 5.1, die zum Teil schon installiert ist, und auch das Ultra-Weitband, was demnächst auf den vielen Handys installiert ist, auf dem neuen iPhone ist es schon drauf. Diese neuen Technologien, die können dann durch mehrere eingebaute Antennen dieses Problem umgehen. Aber es ist möglich, will ich damit sagen, dass wir in den nächsten Monaten feststellen, die Technik des Bluetooth, was jetzt eingesetzt wird, ist überhaupt nicht geeignet, um die Frage zu beantworten. Das nur, um das Technikkapitel abzuschließen.
Frau Kurz, Sie wollten dazu wahrscheinlich was sagen.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen an die Praxis denken hier. Wovon wir nicht ausgehen können, ist, dass ein Großteil der Bevölkerung so neue Smartphones hat. Das ist eine große Investition für viele Menschen. Und die besitzen nicht so neue Smartphones. Man musste also auch technische Kompromisse eingehen. Und wie ich vorhin schon sagte, die Technik ist natürlich dafür auch nicht gebaut. Und wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass es Falschmeldung geben wird, auf jeden Fall. Die Frage wird sein, ob wir überhaupt so viele Downloads haben, dass das eine Rolle spielt und wie viele Menschen sich überhaupt entscheiden. Denn die Beispiele, die wir eben gehört haben, die würden natürlich auch sonst gelten, auch jenseits von der App. Wenn Sie also zum Beispiel von Ihren Nachbarn hören, der ist infiziert und Sie hatten Kontakt, dann müssen Sie dieselben Entscheidungen treffen, wenn Sie vor einem wichtigen Termin oder vor einem Flug sind. Und wir können davon ausgehen, die Menschen, die die downloaden, haben eher einen solidarischen Gedanken und wollen daran teilnehmen. Es ist ja freiwillig. Insofern ist es eine schwierige Gemengelage und ich würde auch hoffen, dass die Technikgläubigkeit nicht so hoch ist.
Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie glauben, dass das gar nicht so viele nutzen werden, wie es eigentlich nutzen müssten. Ist da der Schwachpunkt? Nicht nur bei der Frage der Technik, sondern auch, dass es dann zu wenig belastbares Material
Nicht nur das, wir sind ja sozusagen aus einigen anderen Ländern, eine ganze Menge Länder sogar welche, wo wir einen teilweisen Zwang hatten zum Download von App. Da wissen wir ja, wie die Zahlen sind und die sind halt weit weg von einer Hälfte der Bevölkerung. Und wir haben natürlich auch gerade bei den Risikopatienten die Problematik, dass die in der Regel sehr viel älter sind als der Schnitt der Gesellschaft und sehr viel weniger Smartphones haben.
Also genau, das ist die Frage. Mich hat etwas überrascht heute die Äußerung von Timotheus Höttges, dem Chef der Telekom, dass 65% der Menschen bei uns Zugang zu einem Smartphone haben, auf die man diese Corona-App runterladen kann. Ist das zu hoch gegriffen?
Naja, diese 65% bräuchten Sie ja fast, um zu dem Ergebnis zu kommen, wenn man den Forschern der Oxford-Uni glaubt. Denn die müssen ein bisschen neu sein, nicht wahr? Sie müssen aber auch gleichzeitig bereit sein und in der Lage, eine App runterzuladen. Also sind schon ein paar Voraussetzungen, die vielleicht nicht jeder erfüllt.
Da haben wir über Bedienfehler, die jeden von uns überlaufen können, auf dem Handy noch gar nicht gesprochen. Das ist die Frage, inwieweit das tatsächlich dann auch tatsächlich von der technischen Ausstattung, von den Möglichkeiten des Zugangs ältere Menschen eher weniger als jüngere, dann auch wirklich so viel brauchbare Ergebnisse liefert.
Wir haben uns natürlich mehr die Datenschutzseite angeschaut, ganz klar. Wir haben uns übrigens auch die Studie von Oxford angeschaut, die übrigens von 15%, sprich die 60% waren in einem anderen Zusammenhang in der Studie, nach meinem Kenntnisstand. Ich traue den Menschen sehr viel Verantwortungsbewusstsein in dieser Frage zu. Das haben wir gemerkt in der ganzen Pandemie. Das jetzt auszuprobieren, zu sehen, ist das mit einer datenschutzfreundlichen Lösung möglich, die sich eben deutlich unterscheidet von anderen Lösungen, wie sie in Singapur, in Österreich, in Frankreich, in Japan, in Südkorea getroffen worden sind, ist auch ein Experiment. Ich freue mich über den Prozess, dass diese Architektur gewählt wurde, auch wie sie gewählt wurde, mit hoher Transparenz. Das ist auch beispielgebend für zukünftige Prozesse. Von daher vielleicht auch von der Seite her ein Gewinn.
Wenn diese Datensammlung, die man sich erhofft, nicht das bringt, was man sich erhofft, weil eben zu wenige sich daran beteiligt haben. Könnte sein, dass das Thema Freiwilligkeit dann zur Disposition steht, dass man möglicherweise versucht, mit anderen staatlichen Maßnahmen an mehr Daten zu diesem Thema Pandemie und Infektion zu kommen? Und wie würde sich der Bundesbeauftragte dazu stellen?
Also eine gesetzliche Pflicht würde erstmal auch noch eine andere Verpflichtung auslösen, nachzuweisen, dass die Maßnahme geeignet ist. Sie müsste andere Nachweise auch, was die Sicherheit des Systems angeht und Ähnliches erfüllen, weil sie in einer anderen Art und Weise diese Daten sammeln würde und halt eine gesetzliche Pflicht als Grundlage hätte. Die Kooperationsbereitschaft der Menschen wäre geringer ausgeprägt. Das ist ja richtig dargestellt worden. Wir benötigen diese Menschen auch in der Reaktion, in dem Einhalten der daraus abgeleiteten Vorsorgemaßnahmen. Und was ich immer versucht habe, denjenigen, die für eine Pflicht gesprochen haben, es war ja nie die erste Reihe der Politik, da hat die Bundesregierung Gott sei Dank von Anfang an eine klare Linie gehabt, gesprochen und gesagt, wie wollt ihr das denn in der Praxis durchnehmen? Also der Mensch vom Ordnungsamt, der Frau Kurz auf der Straße kontrolliert, kann der wirklich prüfen, was für ein Betriebssystem sie auf dem Handy hat? Kann der beurteilen, ob jemand das neueste Update gefahren hat? Wie lang sie an war? Ist es dann wie verboten, ist auf der Autobahn das Benzin ausgehen zu lassen? Darf ich dann meinen Akku nicht mehr ausgehen lassen? Kriege ich ein Bußgeld, weil ich jetzt mein Handy außerhalb vom Studio habe liegen lassen? so eine Debatte sollten wir im Rechtsstaat erst gar nicht beginnen. Das funktioniert einfach nicht in einer liberalen Demokratie. Und deswegen alle, die das verstanden haben, haben sich auch so nie geäußert.
Herr Kutzner, diese Freiwilligkeit, die da eine Rolle spielt, wie eng ist die verbunden mit dem Thema Vertrauen in eine solche staatliche Maßnahme? In Singapur, Professor Kekulé hat das vorhin angesprochen, da will man jetzt Soft-Tokens verteilen, möglichst alle, damit man nicht diese komplizierte App benutzen muss, sondern dass man da über eine quasi auch eine Bewegung, eine Datensammlung an Infektionen, an Infektionsüberträger kommt. Wie wichtig ist die Freiwilligkeit in diesem Zusammenhang?
Die kann, glaube ich, gar nicht überschätzt werden. Also wenn ich Vertrauen haben möchte, dann muss ich auf Freiwilligkeit setzen. Sonst bringe ich die Menschen in eine völlig falsche Position. Ja? Eine von einem Kind, das gelobt und bestraft wird und nicht eins, was ein Mensch, der selbst verantwortlich für sich handelt. Aber ich, da vielleicht, wenn ich eine Sache noch anschließen darf, hinsichtlich Freiwilligkeit und der Möglichkeit, möglichst viele Menschen zu erreichen, weil darum, das ist ja letztlich das Spannungsfeld. Was mir sehr gut gefallen hat heute, ist, dass auch Herr Höttges gesagt hat, Sie machen sehr viel, um die Inklusivität der App zu erhöhen. Ne? Da geht es um Betriebssysteme, aber da geht es auch um Beratungsangebote für Ältere in Telekom-Shops und unter Umständen billige Smartphones, wenn man halt keins hat, wo es kompatibel ist. Da geht es um andere Sprachen, Türkisch, Arabisch, Französisch, die kommen, andere App-Stores in anderen Ländern. All das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und ich würde dafür plädieren, dass man das auch noch ausweitet, dass man sich nochmal strategisch Gedanken darüber macht, wo sind die vulnerablen Populationen? Wo wird auf gedrängten Verhältnissen gelebt? Wen erreiche ich nicht? Wo sind Menschen, die dem Staat nicht trauen oder wenig trauen? Mit denen muss ich mich engagieren und ich arbeite relativ viel mit der Entwicklungshilfe. Was man da gelernt hat, ist, da muss man wirklich Klinken putzen gehen, hingehen zu den lokalen Communities und muss die Menschen ansprechen, die dort etwas zu sagen haben und versuchen, das ganz proaktiv die Bedenken zu beantworten, auszuräumen und seine Anliegen zu verbreiten. Sowas würde ich mir auch für Deutschland wünschen.
Das, was Sie jetzt gerade an oder die Gruppen, die Sie gerade angesprochen haben, die kann man ja mit der Corona-App möglicherweise nur schlecht erreichen. Wie schätzen Sie denn, ganz kurze vielleicht Antwort, wir sind kurz vor Ende der Sendung, wie schätzen Sie denn diese PR-Aktion ein, die jetzt da gerade läuft? Da werden Unternehmen, da werden Verbände aufgefordert, prominente Influencer, ihre Follower, ihre Fans zu animieren, die Corona-App zu installieren. Wie schätzen Sie diese, nennen Sie jetzt mal PR-Aktion der Bundesregierung da ein?
Diese PR-Aktion, glaube ich, ist wichtig und zielgerecht und professionell. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich alle auch wichtige, auch epidemiologisch wichtige Populationen damit erreichen. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht nicht kreativere Methoden als eine PR-Aktion starten muss. Auch mal drüber nachdenken, kostenlos Smartphones zur Verfügung zu stellen, Ressourcen bereitzustellen, Trainings bereitzustellen, Politikdialoge anzustoßen zu dem Thema. Ne? Also mehr als einfach nur PR machen.
Ich bitte vielleicht um eine kurze Antwort zur letzten Frage. Ich fange bei Professor Kekulé an. Diese Corona-App, wird die ein erfolgreiches und langes Leben haben, auch sich entsprechend weiterentwickeln, den Bedürfnissen einer Entwicklung, die dann noch auf uns zukommt?
Epidemiologisch ist es eine tolle Sache, dass wir das haben. Irgendwann in einer zukünftigen Pandemie wird es uns was nützen oder vielleicht auch für die Erhebung anderer Daten. Für diese jetzige Pandemie, glaube ich, wird es uns nicht so viel nützen. Das muss man vielleicht offen kommunizieren, weil ich habe ein bisschen Angst, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung und auch in diese App, wenn man so eine riesen Werbekampagne macht und am Schluss sich herausstellt, das hat eigentlich nicht so viel gebracht. Und wenn jetzt die Werbung heißt, diese App, und ich zitiere wörtlich, mit der schützen Sie sich, Ihre Familie und andere, wenn dieses Versprechen nicht eingehalten wird, dann habe ich die Befürchtung, dass insgesamt weniger Vertrauen in ähnliche Ankündigungen in der Zukunft besteht. Aber als Prototyp finde ich das eine gute Sache, und das mal auszuprobieren. Wer weiß, was noch daraus wird.
Frau Kurz, wird das erfolgreich werden?
Ich fürchte, wie ich schon eingangs sagte, wir werden diese Zahlen nicht erreichen, die sich viele wünschen.
Aber auf lange Sicht gesehen, zum Beispiel bei der nächsten Pandemiewelle, dass man dann einzieht, dass es gut ist, dass wir sie haben.
Ich denke, wir sollten nicht vergessen, dass die Informationen darüber, ob jemand krank ist und womit schon noch sehr sensible Informationen sind, sich daran zu gewöhnen, das über ein Telefon zu kommunizieren, sollte vielleicht nicht der Normalfall werden. Ein bisschen Sensibilität schadet nicht.
Herr Kelber, die Eingangsfrage von mir war ja, ist gut gemeint, auch gut gemacht. Sie ist gut gemacht, das haben Sie schon gesagt. Wird sie ihre eigentliche Wirkung in Zukunft noch entfalten? Was meinen Sie?
Sie wird sich noch weiterentwickeln. Es wird noch die Interoperabilität über Landesgrenzen geben. Wir werden vielleicht noch mit zusätzlicher Einwilligung mehr Daten für epidemiologische Forschungen von einem Teil der Nutzerinnen und Nutzer bekommen und auch noch ein paar andere Verbesserungen. Ein langes Leben wird sie deswegen nicht haben, weil sie mit dem Ende der Pandemie abgeschaltet werden muss. Dann gibt es keine Rechtsgrundlage mehr für den Betrieb und kann erst später wieder aufleben.
Das wäre natürlich das Allerbeste, was passieren könnte. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei Alexander Kekulé. Ich bedanke mich bei Florian Kutzner, bei Constanze Kurz und bei Ulrich Kelber. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde der Fall Amthor. Wie viel Lobbyismus darf es sein? Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Michael Kolz. Darin ein Schaltgespräch mit dem Gesundheitsexperten der SPD, Karl Lauterbach. Dürfen raten, wozu? Zur Corona-App natürlich. Bleiben Sie bei uns.